So predigt sogar irgendwie jetzt über die Tageslosung von vorgestern, was also zwei Neuerungen sind, die ich noch so bisher nicht erlebt habe, aber es war irgendwie einfach dran. Und zwar war es so, dass ich Freitag aufgestanden bin und Alex ist immer schon früher wach als ich, die steht immer ein bisschen früher auf. Und dann treffen wir uns so auf dem Flur und Alex sagt, hey, ich würde total gern heute mal einen Gebetsteil machen. Und das ist nicht so eine Sache, die wir besonders häufig machen, aber natürlich auch nichts, wo wir uns jetzt gegenstellen. Also sind ja eigentlich immer dafür, quasi alles umzusetzen, was irgendjemand von uns gerne mal machen möchte, um den Gottesdienst anzureichern. Und so sage ich, ja klar, irgendwie in Ordnung, mach das ruhig. Und wofür? Und sie sagte so, ja, irgendwie für die Situation im Irak. Was auch wieder irgendwie eine Sache ist, was wir seltenst mal gemacht haben, wenn überhaupt, so für irgendetwas Zeitpolitisches zu beten oder was irgendwie gerade der Fall ist. Aber dann sagte sie irgendwie ja tageslos und hätte mir so total super dazu gepasst irgendwie und zu dem, was irgendwie gerade los ist. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte, ja, das passt wirklich irgendwie total. Und dann könnte ich auch wieder rüber predigen und sie dann nachher den Gebetsteil machen. Und so sind wir dann irgendwie dazu überhaupt erstmal gekommen. Eigentlich hatte ich ja was ganz anderes vor, geht immer noch irgendwie darüber, wie Gott sich Menschen vorstellt und wäre jetzt irgendwie da bei der Erschaffung der Frau im Genesis angekommen. Aber das war tatsächlich irgendwie mal eine Sache, die dringender war. Wahrscheinlich habt ihr es alle mitgekriegt, also jeder von uns liest ja in irgendeiner Weise auch mal Nachrichten oder guckt Fernsehen oder ist im Internet unterwegs. Es gibt gerade im Irak irgendwie eine sehr miese Terrororganisation, ISIS, oder jetzt heißt sie nur noch IS, was dann für Islamic State steht. Also Leute, die da ein großes Kalifat aufgerufen haben und versuchen irgendwie einen total sehr krassen Islam irgendwie da durchzusetzen. Und die haben vor relativ kurzer Zeit Mosul erobert, was die zweitgrößte Stadt im Irak ist und irgendwie auch eigentlich eine der ältesten christianisierten Städte überhaupt, also wo das Christentum schon seit 1800 Jahren mittlerweile gibt und wo dann jetzt ein Aufruf gestartet worden ist, irgendwie, dass die Christen die Stadt zu verlassen haben. Bis gestern ist das Ultimatum abgelaufen und wer dann diese Chance nicht ergriffen hat, wird halt hingerichtet. Bilder aus der Region sind fürchterlich. Also es gibt jetzt irgendwie auch nicht unheimlich viele Zeitungen, die da direkt raus berichten, weil es halt irgendwie einfach richtiges Kriegsgebiet ist. Aber es sind eben irgendwie Bilder irgendwie da von Leuten, die massenweise irgendwie geköpft werden, gekreuzigt werden oder irgendwie sonst etwas. Und es ist also irgendwie richtig, richtig brutale Zustände, die da herrschen. Und das ist noch nicht mal irgendwie so, dass es jetzt nur die Christen betrifft. Also von daher müssen wir auch nicht nur für die Christen beten, sondern dass es irgendwie ein Regime ist, das sich quasi gegen alles richtet, was es überhaupt irgendwie gibt. Also Atheisten sind immer ganz schnell dran, Angehörige anderer Religionen, die es dann vielleicht als Minderheiten dann auch in der Gegend gibt, sind auch immer ganz schnell dran. Bisher haben sie noch mit Sunniten zusammengearbeitet, irgendwie das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, also die werden jetzt auch schon massakriert, Schiiten sind sowieso irgendwie schon lange irgendwie auf der Abschussliste. Und das heißt, es ist irgendwie einfach ein Terrorregime, irgendwie was um sich greift und um sich frisst und die ganze Gegend damit Brutalität überzieht. Das Zeichen hinter mir ist irgendwie so ein Zeichen, mit dem Häuser von Christen markiert werden, ist das arabische N, was so viel heißt wie Nazarener oder irgendwie als Nazarener dann eben gelesen wird. Und bevor sie das Ultimatum gestellt haben, haben sie schon mal irgendwie vorsorglich alles wie markiert, damit man nachher irgendwie schneller die Leute findet, die immer noch im Land sind und einer anderen Religion angehören und dass man die dann eben schneller hinrichten kann. Ach, und irgendwie ist das So ein Ding, das mich echt bewegt, also auch mich schon in den letzten Wochen eigentlich immer bewegt hat, wenn ich da Berichterstattungen drüber gelesen habe. Aber trotzdem tun wir es immer ein bisschen schwer damit, mir dann für solche Sachen hier im Gottesdienst zu beten. Aber diesmal war dann so das Gefühl dabei, dass das eigentlich irgendwie komisch ist. Also da ist ein Mordsgenozid irgendwie gerade. Mordsgenozid, okay. Ein großer Genozid gerade im Gange und wir reden irgendwie noch nicht mal in unseren Gemeinden darüber, obwohl das wir tatsächlich ja unsere Brüder und Schwestern sind. Und im Grunde genommen muss man da auch wenigstens mal irgendwie für beten und kann nicht irgendwie immer einfach so Business as usual machen. Das Zeichen hinter mir hat sich übrigens auch irgendwie sehr im Internet dann verbreitet. Also mittlerweile haben extrem viele meiner christlichen Facebook-Freunde, inklusive auch ich selber, das Zeichen als Profilbild übernommen, um einfach irgendwie zu sagen, hey, wenn ich in der Gegend wohnen würde oder wenn es sowas wie ISIS hier gäbe, dann wäre mein Haus irgendwie auch markiert, denn ich gehöre auch zu denen, die diesem Nazarener nachfolgen und setzen also zumindest so ein kleines Zeichen irgendwie der Solidarität irgendwie dazu und sagen, hey, hier gibt es auch irgendwie Christen, denen das irgendwie so gehen würde. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also jedes kleine Zeichen ist besser irgendwie als gar nichts zu machen. Und es ist definitiv irgendwie ein Thema, das auch uns beschäftigen sollte und was uns ja auch irgendwie betrifft, weil es einfach wie unsere Gruppe ist irgendwie. Also der Leib Christi, zu dem wir auch gehören. Und es ist irgendwie echt eine total schreckliche Sache, wie das da, wie solche Dinge passieren. Deswegen wollen wir gerne nachher dafür beten. Jetzt werde ich über die Tageslosung predigen. Also das war die Einleitung. Und ich werde sicherlich irgendwie in der Predigt nicht besonders viel irgendwie dazu Stellung beziehen oder irgendwie darauf rückgreifen, was da gerade passiert. Aber vor dem Hintergrund dieser politischen Situation erscheint mir einiges, was da in der Tageslosung ausgesagt ist, nochmal zusätzlich heftig. Und ist ja so, manchmal liest man über Stellen einfach weg und dann gibt's wieder irgendwie so Situationen, wo man gerade ganz anders empfindet und irgendwie die Lage irgendwie ganz anders ist und diese Stellen kriegen auf einmal irgendwie eine totale Brisanz. Und deswegen versucht doch einfach mal irgendwie so den Hintergrund so ein bisschen mitzulesen, mitzuhören, während ich darüber predige, denn da ist, glaube ich, einiges drin, wie was da nochmal zusätzlich für emotionales Betroffenheit sorgen kann. Die Stelle im Neuen Testament ist, also ich weiß gar nicht, ob ihr die Tageslosung alle kennt. Tageslosung werden ausgewählt von der Brüdergemeinde Herrnhut, irgendwie sowas. Und erscheinen schon seit ganz, ganz langer Zeit und werden irgendwie als Kalender vertrieben oder irgendwie so als Heftchen, irgendwie als alles Mögliche. Und es gibt halt immer einen Text aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Und ich fange mal einfach hinten an, also aus dem Neuen Testament. Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Matthäus 25, 45. Falls ihr die Stelle nicht vor Augen habt, es geht darum, dass ein Völkergericht beschrieben wird, dass Gott irgendwann zu Gericht sitzen wird und Gerechtigkeit bringen wird hier auf diese Welt, dass jeder Mensch vor seinem Thron erscheinen muss und dass es dann nachher zwei Kategorien von Leuten gibt, die beschrieben werden als Schafe und als Ziegen, nämlich dass die einen zu Gott kommen und die anderen ein hartes Urteil empfangen und Gott ihnen einfach sagt, dass er unzufrieden mit ihnen ist. Und da gibt es jetzt unheimlich vieles irgendwie dran auszulegen an dieser Stelle. Ist irgendwie eine, mit der man sich sehr schwer tun kann. Man kann irgendwie sagen, ja, es gibt auch andere Beschreibungen des Gerichtes und wie passt das denn jetzt irgendwie damit zusammen? Und so gibt es wie viele Arten, diese Stellen auszulegen und letzten Endes dann auch irgendwie, dass sie eigentlich ihre Brisanz verlieren. Ich würde einfach gerne mal irgendwie vom kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen, also ganz vielen theologischen Situationen aus dem Weg gehen und einfach mal nur sagen, es kommt eine Zeit, wo Gott zeigt, wie seine Prioritäten eigentlich ausgesehen haben, was an unserem Verhalten er super fand und was er nicht gut fand. Wo Gott einfach mal sagt, wie das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung gewesen. Stell es mir so ein bisschen vor wie bei einer Klassenarbeit. Irgendwann kommt da dieser Tag, wo sich dann zeigt, irgendwie, ob man seine Prioritäten richtig gesetzt hat, nämlich ein bisschen gearbeitet hat und Zeit investiert hat, oder ob man seine Zeit irgendwie total verschwendet hat. Also irgendwann wird dieser Moment kommen, wo der Herr sagt, irgendwie, das ist gut gewesen oder das ist schlecht gewesen. Und das ist so mindestens der kleinste gemeinsame Nenner, den man da rausziehen kann. Und mich hat das irgendwie deshalb irgendwie interessiert, weil Jesus scheinbar irgendwie ganz andere Prioritäten hat, als gerade ich das habe, zumindest oft habe. Und ich will mal lieber irgendwie von mir ausgehen, irgendwie als jetzt von uns ausgehen. Vielleicht findet sich der ein oder andere in meiner Prioritätensetzung wieder. Aber ich will jetzt irgendwie nicht so genau sagen, wie ihr euer Leben gerade führt. Und zwar sagt Jesus irgendwie solche Sachen, hey, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden irgendwie Leute aufstehen und werden sagen, ja, aber Jesus, wann habe ich dich denn mal im Knast gehört? Oder habe ich denn mal gehört, dass du im Knast warst? Wenn ich das gewusst hätte, ich wäre doch auf jeden Fall ins Gefängnis gegangen, egal wie schwierig das gewesen wäre. Aber natürlich wäre ich wieder hingegangen und sind total überrascht, weil sie sich an keine Situation erinnern können, wo sie Jesus im Gefängnis gesehen haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die gut wegkommen und die sind genauso überrascht. Denen sagt nämlich Jesus, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr habt mich besucht. Und die sagen dann auch irgendwie so, Jesus, ich habe dich besucht? Also ich war eigentlich noch nie im Gefängnis. Ich habe eigentlich auch noch nie jemanden überhaupt gesehen, der deine Wundmale an seinem Leib getragen hat. Und ich kann mich nicht erinnern, wie das jemals getan zu haben. Und dann sagt Jesus zu denen, ja, was ihr einem von diesem Kleinsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also was ihr irgendwie einem Menschen an Gutem getan habt, der nichts ist in den Augen der Welt, der irgendwie wertlos ist, von dem man nicht erwarten kann, dass irgendwie etwas davon zurückgibt, was man einfach aus dieser reinen Liebe und Barmherzigkeit getan hat, das habt ihr mir getan. Und er hat so ein paar solche Beispiele, ne? Wer einem von denen was zu essen gegeben hat, ich weiß gar nicht mehr, wer einem von dem irgendetwas Gutes getan hat, gibt so einige Beispiele, den er hat, das habt ihr mir getan. Und ich stelle mir irgendwie so als frommer Mensch mir das Gericht eigentlich immer anders vor, so aufgrund irgendwie meiner ganzen sozialen Gewordenheit als Christ, von allem, was ich so irgendwie jemals gehört habe, was ich vielleicht irgendwie auch als theologischen Ballast irgendwie mit mir schleppe, habe ich es doch eigentlich immer so verstanden, irgendwie, dass Jesus vielleicht im letzten Gericht dann für eher mal fragen wird, wie viel hast du Bibel gelesen? Wie oft hast du gebetet? Wie oft bist du in der Gemeinde gewesen? Und er dachte, ach cool, da komme ich ja eigentlich ziemlich gut weg. Wahrscheinlich stehe ich dann irgendwann so vor dem weißen Thron und Gott sagt, ey Storch, das hast du super gemacht. Du warst öfter in der Gemeinde irgendwie als jeder andere, den ich da bei Jesus Freaks Remscheid kenne. Du warst nicht nur einmal in der Woche da, du warst zweimal in der Woche da. Du warst Freitag im Gottesdienst und sonntags im Gottesdienst. Und ich habe mich immer so gefreut. Ach, ich bin da irgendwie gekommen und dann habe ich gesehen, da mein treuer Storch ist schon wieder da. Und dann werde ich hoffentlich irgendwie mit einem Einfall des mir eigenen demütigen Gefühls auch sagen, ach Herr, mal ganz ehrlich, so ein bisschen was davon habe ich auch gemacht, weil ich Geld dafür gekriegt habe. Und dann wird Gott wahrscheinlich sagen, und ach Storch, mir dachte, das ist egal, du warst einfach da, es war toll. Und ganz ehrlich, wenn ich so Matthäus 25 lese, dann scheint es fast so zu sein, als ob Gott andere Prioritäten hat als ich. Da wird er vielleicht irgendwie auch mir sagen, hey, wann hast du mich beim Knast besucht? Und da bin ich gerade froh, ich bin in 3 Wochen bin ich das erste Mal im Gefängnis predigen. Danke, Stevie hat mich im Endgericht gerettet. Also irgendwie scheint Gott wieder einfach ein paar andere Sachen zu haben. Vielleicht wird er irgendwie auch danach fragen, hey, wie bist du denn mit den anderen Leuten umgegangen, denen es schlecht gegangen ist? Wie hast du einfach eine fromme Karriere gemacht oder war da irgendwie mehr Substanz dahinter? War wirklich irgendwie auch eine Liebe da irgendwie für andere Menschen? Oder hast du, Achtung, Überspitzung, eigentlich alle deine Zeit bloß irgendwie in der frommen Szene verschwendet? Und dann, weiß ich nicht, ob der Herr dann irgendwie noch so total zufrieden mit mir ist. Also setze ich dann mittlerweile auch im Gericht mehr auf Gottes Barmherzigkeit als auf seine Zufriedenheit. Und hoffe mal irgendwie, dass er trotzdem noch etwas daran findet an mir. Und ich meine, wenn man mal rausfinden will, was denn die Sachen sind, die Jesus gut findet, dann muss man auch nicht unbedingt immer in dem nachgucken, was die Christen gerade irgendwie gut finden, sondern vielleicht mal in den Worten Jesu. Und so ganz speziell in der Bergpredigt am Anfang sagt Jesus einiges darüber, was er eigentlich mag und was er vermutlich dann auch wie bei anderen Menschen sucht. Das ist vorne bei den Seligpreisungen. Und ich bin mal gefragt worden, wie würdest du Seligpreisungen übersetzen, weil irgendwie selig sind diese und jene Leute, das klingt ja fürchterlich. Und nach so ein bisschen Überlegen habe ich mir gedacht, wenn ich so dieses griechische Wort Makarios übersetzen würde und versuchen würde, das genauso scharf rüberzubringen, wie Jesus es darüber gebracht hat, müsste ich eigentlich sagen, beneidenswert. Und dann sind da irgendwie so Verse wie zum Beispiel, ich will einfach mal 2 rausgreifen, dass Jesus sagt, beneidenswert sind die Friedensstifter, denn sie werden Frieden kriegen, ne? Frieden erlangen, irgend sowas in der Art. Also beneidenswert sind die Friedensstifter. Und das heißt für mich, wie beneidenswert sind die Leute, die nicht immer auf der Seite der Radikalität sind. Beneidenswert sind die Leute, die nicht irgendwie immer vorauspreschen, wenn sie sagen, so und so irgendwie muss das laufen. Und die radikal irgendwie zu ihren Meinungen und Wahrheiten stehen. Denn die Welt, in der wir leben, ist total zerrissen von Wahrheiten. Und es gibt überall Leute, die irgendetwas für total wichtig halten und dann andere Leute zwingen wollen, sich genau daran zu halten. Und es sind nicht die Leute selig in Jesu Augen, die diesen Kampf mitmachen, sondern selig sind die Leute, die auf der Grenze stehen, die versuchen Frieden zu schaffen zwischen Konfliktparteien, die versuchen zu vermitteln zwischen Menschen, die das eine radikal glauben und Leuten, die das andere radikal glauben und die einfach irgendwie zu versuchen, als Menschen in der Mitte zu leben. Und wenn ich darüber nachdenke, ist das irgendwie so eine Stelle, die mir auch ja, immer wieder mal irgendwie Gänsehaut bereitet. Denn ich glaube, das ist so wahr. Also es sind so viele Radikale unterwegs und Radikalität ist nichts, was Menschen zusammenbringt und auch nichts, was wir das Fortbestehen unserer Rasse auf Dauer noch irgendwie voranbringen wird. Wir sind einfach irgendwie unterwegs und wir als Leute, die als mit verschiedenen Meinungen in einer Gemeinde sind oder in einer Stadt sind, in einem Land sind oder letztlich wie auch als alle Menschen, die da auf dieser blauen Kugel durchs Weltall rasen, sind unterwegs mit den verschiedensten Meinungen. Und es bringt uns nicht weiter, wie radikal irgendwie immer auf unserem Standpunkt zu bleiben, sondern es bringt uns eher weiter, irgendwie auf der Grenze zu sein. Und es ist unheimlich schwer, irgendwie gerade für Leute, die eine Wahrheit haben. Und ich habe ja nun auch eine Wahrheit. Und ich weiß irgendwie, dass der Bereich, irgendwie in dem ich tätig bin, also irgendwie, wo ich irgendwie als Christ irgendwie unterwegs bin, ja auch schon etwas ist, was unheimlich zerrissen ist. Und es ist nicht schwer, irgendwie da mal irgendwie zu sehen, wie kaputt eigentlich die christliche Szene ist. Auf der einen Seite hast du dann die Charismatiker und auf der anderen Seite sind die Evangelikalen und beide finden sich gegenseitig total komisch. Und dann sind die Bibeltreuen und Bibelfesten, die irgendwie sagen, jedes Wort und jedes Komma sogar, wie hieß es bei einer Kirchengeschichte, jedes Komma ist vom Heiligen Geist inspiriert und wer daran zweifelt, der wird nicht mal irgendwie errettet werden. Und dann gibt es irgendwie die nächsten Leute, die sagen, ja, aber irgendwie vieles ist doch irgendwie sehr symbolisch gemeint und muss ausgelegt werden. Und so gibt es überall irgendwie unheimlich harte Unterschiede zwischen uns. Von Katholen und Protestanten will ich noch nicht mal reden oder irgendwie von Katholiken und Orthodoxen oder schlimmer noch irgendwie von Pfingstlern und Orthodoxen. Also es ist irgendwie unheimlich, wie viel Zerrissenheit da. Und trotzdem sind wir alle ja, auf dem gleichen Boot und sind eigentlich alle Leute, die in der gleichen Gesellschaft leben und die irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und mittlerweile weiß ich das irgendwie sehr zu schätzen, irgendwie auch seit vielen Jahren. Irgendwie finde ich es total super, dass ich immer irgendwie Leute auf beiden Seiten, in beiden Lagern kenne, irgendwie, dass ich mich immer irgendwie mit den Leuten irgendwie gut verstehe, solange ich sie ein bisschen voneinander fernhalten kann. Sobald wir dann zu dritt sind, kann es dann auch mal richtig knallen. Aber ich finde das irgendwie eigentlich richtig gut, über diesen Frieden zu stiften. Und ich glaube, das wird immer wichtiger werden. Ich meine, unsere Gesellschaft ist pluralistisch, multikulturell aufgebaut. Und es wird nicht lange dauern, wie bis man dann irgendwie auch auf einem größeren Niveau irgendwie diskutieren muss und mal gucken muss, wie kommen denn Christen jetzt mit Moslems klar irgendwie oder mit Juden oder irgendwie mit Buddhisten oder irgendwie mit den vielen Religionen, die wir noch nicht mal kennen, deren Namen wir noch nicht mal aussprechen können. Zoroastren beispielsweise. Weiß jemand, was das ist? QED, was zu beweisen war. Also da wird irgendwie noch unheimlich vieles auf uns zukommen, wo wir uns aufeinander zubewegen müssen und wo die Friedensstifter selig sind in den Augen Jesu. Und er sagt, hey, ihr seid eigentlich irgendwie die Leute, die beneidenswert sind. Und das Leben auf der Grenze ist ganz selten beneidenswert. Denn das merkt man ja eigentlich schon, wenn man mal mit ein paar Atheisten irgendwie zusammen ist und auf einmal merkt, oh, ist aber etwas unangenehm, hier irgendwie total in Frage gestellt zu werden. Also irgendwie in der Gemeinde dann irgendwie zu sagen, ja, irgendwie Jesus ist der Größte, das ist toll, weil man kriegt Applaus. Aber wenn man das bei den Brides macht oder ähnlichen Leuten und man kriegt irgendwie gar keinen Applaus, sondern alle zeigen einem Vogel, dann kann das irgendwie schon etwas anders sein. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auf die Brides komme, wahrscheinlich weil die... Das ist so eine weltweit organisierte atheistische Organisation, die ja, halt einfach irgendwie Atheisten sind. Und die haben mich auch mal irgendwie ganz mies verrissen. Und wahrscheinlich komme ich gerade irgendwie deshalb da drauf. Irgendwie die haben nicht Applaus geklatscht, als ich da meine Sachen geschrieben habe. Oder zweites Beispiel, zweite Seligpreisung, die ich habe. Jesus sagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und ich habe das immer irgendwie falsch aufgefasst. Ich will nicht sagen falsch, aber ich habe es immer irgendwie so aufgefasst, dass Jesus sagt, okay, wenn ihr gerade unter Ungerechtigkeit leidet und ihr werdet missverstanden und verfolgt, dann seid ihr eigentlich selig, denn ihr werdet Gerechtigkeit irgendwann mal empfangen. Und mittlerweile denke ich irgendwie, dass das vielleicht sogar ein bisschen breiter weiterfasst und dass wir auch die Leute, die nicht verfolgt werden und trotzdem nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, dass wir auch die ganz schön gut dran sind, denn es ist eine völlig göttliche Angelegenheit, wenn man, obwohl man selber nicht in einer schlimmen Situation ist, Mitleid hat mit Leuten, die in einer schlimmen Situation sind und wirklich hungert und dürstet danach, dass Gerechtigkeit kommt. Kriege ich selber nicht hin, möchte ich echt nicht behaupten. Ich glaube, dass es viel leichter ist, irgendwie zu hungern, wenn man ja, halt Hunger hat, als zu hungern, wenn man nicht hungert. Aber irgendwie ist es sicherlich durch die Kraft des Heiligen Geistes ja auch irgendwie möglich, dass er irgendwie so ein krasses, universelles Mitleid irgendwie in uns weckt, dass so Situationen, wo andere Menschen in Verfolgungs- und Notsituationen sind und wirklich nach Gerechtigkeit schreien, dass das auch uns nicht kalt lässt, sondern dass es irgendwie etwas mit uns macht, weil wir merken, dass es eine Priorität ist wie unseres Gottes, dass es allen Menschen gut geht. Und damit komme ich auch direkt irgendwie zur zweiten Stelle, nämlich zu der Stelle aus dem Alten Testament. Das scheint nämlich so etwas wie die Voraussetzung dafür zu sein, dass man überhaupt so leben kann. Und ich komme genauso schnell zum Punkt wie meine Präsentation. Toll. Sprüche 24, Verse 11 bis 12. Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst. Fürwahr, der die Herzen prüft, merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt dem Menschen nach seinem Tun. Wieder lässt sich dann natürlich auch trefflich drüber streiten. Und so in der theologischen Literatur wurde natürlich auch trefflich darüber gestritten, was denn da jetzt genau gemeint ist. Aber ich will mich einfach nur auf so einen Teil irgendwie beschränken von dem, was Vers 12 sagt, denn das scheint mir so die Grundaussage zu sein. Nämlich dieses, sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst. Und es ist immer die leichteste Möglichkeit eigentlich mit dem ganzen Unglück in der Welt umzugehen, dass man sagt, hey, ich habe es doch gar nicht gewusst. Also irgendwie die Augen davor verschließt. Hatte schon überlegt, euch dieses Bild mitzubringen, aber wahrscheinlich kennt ihr das auch schon. Sind so drei kleine Äffchen. Einer hält sich die Augen zu, einer hält sich die Ohren zu, der dritte hält sich den Mund zu. Und es heißt einfach, irgendwie, solange ich nichts gesehen habe und solange ich nichts gehört habe, muss ich auch nichts dazu sagen und muss ich mich dann weiter gefasst auch jetzt nicht wieder engagieren oder mich irgendwie damit beschäftigen. Und das ist ja irgendwie so eine Sache, wie man permanent eigentlich immer mit Unrecht umgeht, was irgendwo in der Welt passiert oder was irgendwie direkt irgendwie neben einem passiert, dass man immer wegsieht. Ich habe mal irgendwie selber mal ein kleines Experiment gemacht oder vielmehr ich habe mich selber beobachtet und bin dabei irgendwie auf ein Prinzip gekommen, das ich seitdem eigentlich überall bestätigt finde, wo ich durch die Fußgängerzone gehe. Es ist leichter, irgendwie wegzugucken und dann irgendwie vorbeizugehen, als es ist, hinzugucken und dann vorbeizugehen. Und das Experiment ist eigentlich immer das Gleiche, wie wenn du einen Bettler hast, der irgendwie an der Straße sitzt, sagen wir mal, Alex sieht heute so ein bisschen bettlerig aus, dann gehen die meisten Leute so vorbei und sind auf einmal total interessiert an den Auslagen, die drüben auf der anderen Straßenseite ausgestellt werden. Sachen, für die sie sich im Leben nicht irgendwie interessiert hätten, aber der Blick ist die ganze Zeit auf das Schaufenster gerichtet. Und wenn man sie nachher fragt, wie hast du den gesehen, sagen sie, nö. Auch durchaus ehrlich, sie haben ihn ja nicht gesehen. Und es gibt ganz wenige Leute, die so wenigstens den Mut haben, wie mal wieso vorbeizugehen. ja. Ich gebe dir alles, was ich habe. Das ist echt viel, viel schwieriger. Ist da was drin? Das ist wesentlich schwieriger, irgendwie so vorbeizugehen. Also man beschäftigt sich einfach nicht damit und dann hat man immer noch ein gutes Gewissen. Das Problem ist bloß, dass wir mit diesem Gott leben, der auch so ein bisschen tiefer guckt, der nicht nur sieht, wo unser Blick hingeht, sondern auch, wo unser Herz hingeht. Und der uns wahrscheinlich, wenn er uns fragt, hast du es gesehen? Und wir sagen nein, dann sagen kann, ich habe genau gesehen, wie du es gesehen hast. Und dann hast du weggeguckt und dann bist du irgendwie dran vorbeigegangen. Habe ich genau mitgekriegt. Der kriegt halt irgendwie einfach alles mit. Ach, und es gibt ja irgendwie, das ist auch irgendwie wahrscheinlich kein Geheimnis, es gibt ja in jeder Generation ganz vieles, von dem wir weggucken und wo wir uns nachher irgendwie so rausreden wollen. Und jede Generation, wenn sie mit der letzten Generation redet und wie sagt, ach, wie habt ihr das nicht sehen können? Wie habt ihr das nicht wahrnehmen können? Und ich hätte ganz anders gehandelt an eurer Stelle. Und ich kann mich an so viele es sind eher so Berichte, die ich gelesen habe. Ich habe mit keinem wirklich persönlich geredet. Aber ich habe so viele Stellungnahmen und Geschichten gerade im Internet gelesen von Leuten, die gesagt haben, irgendwie, also in Deutschland so im letzten Krieg, die dann gesagt haben, so hey, ich habe es nicht mitgekriegt. Und irgendwie da fragt dann der Reporter und sagt, hey, hier sind so und so viele Millionen Juden verschwunden aus Deutschland. Das musst du doch mitgekriegt haben. Und dann, ach nee, ich war irgendwie total mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe mich hier drum gedreht und da drum und man musste überleben und es war irgendwie Kampf. Und ich habe das nicht mitgekriegt, ich habe es nicht gewusst. Und eigentlich denke ich immer, so ein Quatsch, natürlich hast du es gewusst. Und dann gucke ich auf mein eigenes Leben und denke, ach du liebe Zeit, ich habe auch so viele Dinge gewusst und habe da nichts gemacht und kann mich eigentlich genauso wenig aus der Verantwortung ziehen. Bin schon froh, dass ich keine eigenen Kinder habe, die mich dann nachher irgendwie mal fragen, warum hast du hier und da nichts mitgemacht. Aber ich schätze mal, irgendwie, dass dann irgendwie andere Kinder die Aufgabe dann übernehmen und mir auch sagen, hey, eigentlich hättest du was tun müssen. Und das führt aber zu einer nächsten Sache, und das meine ich nicht irgendwie als theologische oder philosophische Betrachtung nur, sondern als eine Sache, die irgendwie total real irgendwie auch hier in diesem Bibeltext drinsteht. Nämlich, wir sind in einer historisch total einmaligen Situation und es stürmt so viel Elend auf uns ein, dass wir nicht mit allem umgehen können. Ich kann jetzt natürlich sagen, okay, ich will es halt einfach nicht sehen und deswegen gucke ich keinen Fernsehen mehr und checke keine E-Mails und gehe nicht irgendwie ins Internet und lese keine Zeitung mehr und alles versuche ich irgendwie rauszuhalten, aber das ist ja eigentlich auch keine Lösung. Aber irgendwie dahinter steht halt einfach, es ist so vieles da, dass es uns irgendwie eher abstumpft, als dass wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit hätten, das auch nur an uns rankommen zu lassen, geschweige denn, wie was da dagegen zu tun. Und das habe ich mich auch irgendwie echt so unheimlich lange gefragt. Also es ist tatsächlich jetzt keine theoretische Frage, sondern eine, die mich immer wieder auch mal beschäftigt. Denn es ist eigentlich immer so, wenn ich mich gerade für eine Sache engagiere, dann kommt irgendjemand an und sagt, warum engagierst du dich nicht für die andere Sache? Warum betest du jetzt irgendwie für Christen im Irak, aber du hast gar nichts gebetet, als die Flutkatastrophe in Bangladesch war? Warum spendest du jetzt für, keine Ahnung, für das Rote Kreuz irgendwo, aber du hast gar nichts gespendet, irgendwie, als das Erdbeben da und da war? Und das Komische ist ja, dass man sich dann manchmal irgendwie auch richtig schlecht fühlt und denkt so, ja, hab ich nicht gemacht irgendwie und warum mache ich das jetzt und vielleicht hätte ich da irgendwie gesollt. Und ganz oft ist dann die emotionale Reaktion, die man hat, ich mache gar nichts mehr. Ich will mich nirgendwo engagieren, ich will nirgendwo für beten, ich will eigentlich immer die Augen zumachen. Denn die Fülle der Not ist irgendwie sowas von überwältigend, dass ich da ohnehin nicht gegen ankomme. Und ich denke mal, dass der Sprücheschreiber das irgendwie auch ganz anders gemeint hat. Also er hatte was ganz anderes vor Augen. Hat vielleicht so eine kleine Dorfgemeinschaft irgendwie gesehen, die aus 5 Familien bestanden hat. Vielleicht mal ein großes Dorf gesehen, wo mal 100 Leute gelebt haben. Aber er hat ganz sicherlich nicht irgendwie an so Situationen gedacht, wie sie heute immer auf uns hereinprasseln. Und so würde ich empfehlen, sich auch mal zu beschränken. Man kann sich nicht überall engagieren. Das ist einfach irgendwie total unmöglich. Man kann auch nicht irgendwie mit jedem Menschen, dem es schlecht geht, Mitleid haben. Also da würden wir dran zerbrechen. Also was irgendwie in diesem Moment alles passiert, ich glaube, alle so und so viele Sekunden verhungert irgendwo ein Kind auf der Welt, ist total schrecklich. Und wenn ich das an mich rankommen lasse, dann wird mich das nicht motivieren, da irgendetwas Vernünftiges gegen zu tun, sondern dann wird mich das eher völlig kaputt machen. Und deswegen muss man sich beschränken. Und einfach so ein Beispiel, als ich früher noch in Wetter gewohnt habe, da kamen in der Weihnachtszeit immer Leute mit Sammelbüchsen vorbei. Das ist komischerweise in Remscheid anders. Also hier sind total wenige Leute, zumindest so, die an unsere Tür klopfen. Aber da war es immer so. Und das Resultat war eigentlich, dass am Anfang des Dezembers ich noch bei jedem, der geklopft hat, dachte, ach, vielleicht kann ich dem ja wenigstens mal so einen Zehner geben. Und dann kommen für die Malteser und zeigen mir ein Bild von jemandem, der blutend auf der Straße liegt und sagen, hey, wir brauchen so und so viel Kohle, damit wir einen Hubschrauber kaufen können, damit wir die Leute da abtransportieren können. Und ich denke noch, ach ja, irgendwie, das ist ja schrecklich. Was wäre, wenn ich selber irgendwie da liegen würde? Und da will ich ja auch, dass ein Hubschrauber kommt. Also, hier hast du 10 Euro. Dann einen Tag später irgendwie kommt der Malteser Hilfdienst vorbei und hat quasi das gleiche Foto und sagt, hey, wir brauchen unbedingt einen neuen Hubschrauber. Irgendwie, wir kriegen die Leute da irgendwie nicht mehr raus. Und da denke ich mir noch vielleicht, ja, okay, ein Hubschrauber ist gut, 2 Hubschrauber ist besser. Irgendwie, hier hast du deinen Zehner. Aber beim dritten Mal, weiß nicht, gibt's noch mehr als ASB und Samariter? Wahrscheinlich gibt's noch irgendwie mehr. Aber beim dritten Mal, wenn dann wieder irgendwie der blutende Typ auf der Straße liegt, irgendwie dann denke ich schon irgendwie, boah, es liegen so viele blutende Menschen auf der Straße, das berührt mich gar nicht mehr. Und deswegen bin ich irgendwie auch dann irgendwann wieder davon weggekommen und habe gedacht, okay, Alter, ich investiere mich so viel in so viele Sachen. Ich habe irgendwie so vieles, was ich spende, ich habe so vieles, was ich bete, irgendwie so vieles irgendwie eigentlich, was ich mache. Und ich will da jetzt irgendwie auch mal in eine dicke Haut irgendwie investieren und sagen, hey, tut mir leid, ich weiß, das ist ein tierisches Problem, aber ich bin an so vielen anderen Baustellen und sorry, ich habe kein Geld mehr übrig. Ist mir als sozialen Menschen, das ist eine Sache, die mir total schwer fällt. Und es ist irgendwie auch eigentlich jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, irgendwie denke ich nachher, ich bin ein schlechter Mensch und brauche schon fast Seelsorge. Deswegen gehe ich auch schon gar nicht mehr an die Haustür, wenn es irgendwie klingelt. Vielleicht denke ich deshalb, dass in Remscheid so wenige unterwegs sind, weil ich einfach nicht aufmache. Aber ihr versteht das Prinzip. Es ist gut, sich irgendwie zu investieren, es ist gut zu beten, aber es ist total blöd, sich davon überfrachten zu lassen, denn dann macht es einen kaputt. Und wenn ich irgendwann sehe, dass da ein Berg Steine vor mir liegt, dann ist irgendwie ganz schnell so die Reaktion, das schaffe ich nicht, ich kann den nicht wegschaufeln. Aber wenn ich wie einen kleinen Stein habe, den ich wegtransportieren soll, dann funktioniert das super. Also konzentriere ich mich auf meinen kleinen Stein und versuche, da wirklich meinen Beitrag zu leisten. Und um das Ganze mal praktisch zu machen, habe ich mal 4, glaube ich, oder 3, weiß gar nicht mehr genau, Beispiele, wie man das praktisch umsetzen kann. Und da höre ich dann mit auf. Das erste ist natürlich, man kann beten. Also wenn du merkst, dass dich irgendetwas betrifft, dann bete doch auf jeden Fall dafür. Und jetzt vielleicht mal umgekehrt, wenn du merkst, mich betrifft gar nichts, mir ist es eigentlich total egal, was los ist und wenn die Nachbarn für sich streiten und nachher die Frau mit dem blauen Auge irgendwie rumläuft, dann ist mir das auch irgendwie total egal, ist ja nicht meine Frau. Dann ist es vielleicht auch gut, mal für dich selber zu beten, dass du etwas feinfühliger wirst für deine Mitmenschen, denn dann bist du vielleicht auch einfach hart geworden. Die zweite Sache, kannst du irgendwie mal da drauf drücken? Genau. Die zweite Sache ist, man kann sich informieren. Und informieren ist immer total gut. Wir leben in einer Informationsgesellschaft und es ist gut, sich zu informieren, was man machen kann und was es überhaupt gibt. Also hin und wieder mal Nachrichten zu gucken. Aber es ist auch irgendwie gut, das mit Bedacht zu machen und etwas vorsichtig zu sein. Denn wir neigen auch alle irgendwie dazu, manipuliert zu werden und aus den komischsten Quellen zu schöpfen. Und deswegen will ich mal sagen, wir nicht nur informieren, sondern wir auch aus den richtigen Quellen informieren. Und ich habe das irgendwie an so vielen Stellen festgestellt. Irgendwie, also meine Facebook-Freunde sind da irgendwie immer so eine Quelle der ständigen Beobachtung und der Sachen, die mir irgendwie zeigen, dass es ganz komische Dinge gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Internetzeitschrift der Postillion. Das ist so eine satirische Zeitschrift, die unglaublich überzogene Sachen irgendwie dann immer bringen. Und eigentlich fast jede Woche kommt das mir mal vor, wie das da bei Facebook so ein Thread rumgeht, wo jemand einen Postillon-Artikel postet und sagt, das ist ja unglaublich, sowas passiert wirklich, da müssen wir was gegen machen. Und bitte teilt das doch alle, damit das irgendwie bekannt wird, was da irgendwie für eine schreckliche Sache irgendwie gerade am Laufen ist. Und dann hast du natürlich immer irgendwie so ein paar Kommentare darunter, die sagen, oh, du Idiot, das ist doch Satire, das meinen die doch nicht ernst. Aber es sind auch irgendwie immer wieder welche dabei, die sagen, oh je, sofort Spendenkonto einrichten dafür, dass das auf jeden Fall irgendwie endlich gestoppt wird. Und jetzt neulich bin ich sogar irgendwie selber drauf reingefallen. Also es ist, das war irgendwann so vor der Fußball-WM, war irgendwie Philipp Lahm ist der Typ, der irgendwie immer so ganz harmlos aussieht, ne? Ja, da war irgendwie dann so ein Artikel im Postillon über Philipp Lahms Vergangenheit und sie haben dann irgendwie rausgekriegt, dass er irgendwie ein übler Motorradrocker war und schon irgendwie als Kind immer mit seiner Vespa irgendwie da rumgefahren ist und das Pausenbrot von anderen erpresst hat und dass er jetzt wie bei den Hells Angels ist und so ein Doppelleben führt. Und ich habe jetzt gesagt, es ist ja unglaublich, solche Leute spielen Fußball wie für unser Land. Es ist ja völlig blamabel, bis ich dann irgendwie ganz am Ende dann mal gelesen habe, dass es der Postillon ist und dass ich es vielleicht doch nicht so ernst nehmen muss. Zum Glück war Alex nicht da, weil meine erste Reaktion ist eigentlich immer, hey Alex, hast du das schon gehört? Das gibt's ja wohl gar nicht. Und ich glaube, die wird wahrscheinlich heute noch lachen, wenn ich es gemacht hätte. Also es ist unglaublich, wie viel Schrott unterwegs ist. Und ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, und das ist noch ein bisschen ernsteres Beispiel, als die Frauenfußball-WM war, weiß noch jemand, was war, 2, 3 Jahre her oder so, ne? Das war in Berlin. Und da kam so ein Gerücht rum, dass am Tag des Finales eine Atombombe im Berliner Olympiastadion explodieren und den 3. Weltkrieg auslösen wird. Und ein erklecklicher hoher Anteil meiner christlichen Freunde hat das wieder und wieder und wieder gepostet und gesagt, irgendwie da passiert was ganz Schreckliches. Wir müssen alle irgendwie dafür eintreten. Wir müssen irgendwie alle beten, dass Gott dieses Unheil abwendet. Denn das ist wie schon längst geplant. Bundesregierung hat sogar eine Stellungnahme dazu abgegeben, weil Frau Merkel irgendwie dauernd angeschrieben worden ist und welche Leute haben die Bundesregierung verklagt, weil sie nicht genug irgendwie dagegen gemacht haben. Und da hätte man sie super investieren können. Ist ja auch ein wichtiges Anliegen. Blöderweise war es einfach bloß ein Fake. Also ist gut, sich irgendwie erst zu informieren und dann was machen, dann macht man nicht das Falsche. Dritte, habe ich mal genannt, Farbe bekennen. Wie irgendwie die Leute, die über ihre Profilbilder das N posten oder in manchen Gesprächen irgendwie einfach auch mal irgendwie sagen, was sie meinen, ohne sich der Mehrheit anzupassen, kann eine gute Sache sein. Zum Beispiel ist gerade irgendwie im Moment mal wieder ein ganz schlechter Moment, über Judenwitze zu lachen. Und wenn man es doch macht, weil mal einer richtig lustig war, dann ist es gut, irgendwie in den Keller zu gehen, wo einen dann auch keiner dabei sieht oder erwischt. Aber es ist auch immer wieder mal irgendwie ganz gut zu sagen, hey, so richtig lustig finde ich es gerade gar nicht. Und die haben teilweise wirklich Angst irgendwie in manchen Städten und irgendwie Kindergärten werden irgendwie, ja, egal. Also da ist jedenfalls irgendwie einiges, was da im Argen ist. Also Farbe bekennen ist super. Mein vierter Punkt. Ja, man kann spenden. An Hilfsorganisationen, die in Krisengebieten arbeiten. Also nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, da hinzufahren und was Direktes zu machen. Aber viele von uns haben doch die Möglichkeit, da irgendwie zu helfen, dass andere weiterhelfen können. Und das Letzte bleibt eurer Fantasie überlassen. Das wäre dann auch so eine der Fragen für die Hauskreise. Was kann man machen? Wir schicken ja immer irgendwie auch Fragen rum, die irgendwo zur Predigt gehören. Und eine dieser Fragen ist eben auch, wie kann man sich jetzt mit diesen Sachen praktisch auseinandersetzen und da was Gutes für tun. Amen. Amen.
Ich habe das am Freitag schon gemacht und ich würde das heute gerne wieder machen, dass wir einfach dafür beten. Also jetzt speziell heute für die Situation der Christen im Irak. Und zwar war das so, letzten Sonntag kam bei mir so der Gedanke auf, also beziehungsweise da fing das an, mich so zu bewegen und ich fand das total schrecklich. Und normalerweise bete ich oft für solche Sachen, aber da war ich irgendwie so ein bisschen so, ach nee, was soll das denn bringen und so. Und Gott war dann auch so ein bisschen nicht begeistert davon, dass ich gedacht habe, das bringt eh nichts, weil es bringt ja was. Also Gebet verändert unsere Herzen und Gott kann uns Sachen sagen, die wir praktisch machen können. Und vor allen Dingen laden wir durch unser Gebet auch Gott ein, was zu tun. Und deshalb ist es wichtig, immer in solchen Situationen zu beten. Und die Tageslosung am Freitag, die hat mich halt auch sehr angesprochen und mir nochmal gezeigt, dass es auch ein Teil meiner Verantwortung ist für Geschwister, die in so einer Not sind oder auch Angehörige von Minderheiten, die unterdrückt werden, zu beten und mich drum zu kümmern, was mit denen passiert. Und ich würde halt jetzt gerne so ein Gebetsteil machen, wo wir von unseren Plätzen, wo wir gerade sitzen, aus einfach beten. Und ihr könnt das sehr gerne laut tun. Ich glaube, bei Fürbitte hat das auch nochmal eine ganz andere Qualität, wenn man das laut ausspricht und nicht nur in seinem Herzen vor Gott bringt. Und ja, ich würde halt gerne dafür beten, dass die Christenverfolgung im Irak aufhört, dass die anderen Minderheiten auch nicht weiter verfolgt werden, dass die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, in Sicherheit kommen, dass die halt an Plätze kommen, wo es ihnen gut geht, wo sie Zuflucht finden sozusagen. Und mir ist das vor allen Dingen auch noch ein großes Anliegen, dass die Leute, die im Irak wohnen, die jetzt vielleicht gerade nicht verfolgt werden von dieser extremistischen Miliz, dass die sich dagegen wehren. Also dass die in relativer Sicherheit leben, dass die sich dagegen wehren und das nicht dulden, dass eine Terrororganisation sich in ihrem Land erhebt und alles durcheinander bringt und Leute ermordet und die Macht versucht an sich zu reißen. Denn eigentlich ist der Irak ja auch, sollte ja in die Demokratie reinkommen und das ist leider, so seit die damit angefangen haben, doch immer unter starkem Beschuss gewesen. Und ich glaube, das wäre einfach gut, wenn wir auch für die politische Situation da beten, dass die nicht von Terroristen regiert werden. Genau. Und ihr könnt jetzt einfach dann beten, was auf eurem Herzen ist, von euren Plätzen aus. Und ich mache gleich noch einen Abschluss. Gott, ich danke dir, dass du alle unsere Gebete erhörst. Also, dass du unsere Gebete hörst und dass dir das wichtig ist, worum wir dich bitten. Danke, dass du uns versprochen hast, dass du dich um uns kümmerst, dass du dich um unsere Anliegen kümmerst. Und ich danke dir, dass es dein großes Anliegen ist, dass deine Kinder im Irak und überhaupt auf der ganzen Welt, wo die verfolgt werden, in Sicherheit sind. Ich danke dir, dass du für die Unterdrückten und die Schwachen bist, die keine Gerechtigkeit bekommen, dass du für die bist und dass du dafür sorgen wirst, dass sie Gerechtigkeit erlangen. Ich bete einfach, dass du unsere Geschwister im Irak weiter beschützt, dass du sie in Sicherheit bringst, dass du ihnen Möglichkeit zur Flucht schenkst und dass du ihnen vor allen Dingen auch Trost für die Seele spendest und dass sie an dir festhalten können, dass sie den Glauben festhalten können und dass es ihren Glauben stärker macht, dass sie nicht abfallen, sondern dass sie im Glauben stärker werden. Ich danke dir, dass die kurdische Minderheit im Irak angeboten hat, zu helfen und mit einzustehen für die Christen. Und ich bete auch für die anderen verfolgten Minderheiten, dass du die in Sicherheit bringst. Ich bete, dass du dich wirklich dadurch verherrlichen kannst, dass Menschen dich erkennen durch diese schreckliche Situation. Ich bitte dich für diese extremistischen Kämpfer, dass die in die Buße geführt werden, dass sie erkennen, wirklich im Herzen erkennen, wie schrecklich das ist, was sie tun. Und dass sie umkehren davon. Ich danke dir, dass du solchen Menschen Gnade schenkst, die umkehren. Und ich bete, dass das echt ganz viele tun. Dass einfach diese Situation auch von außen aufhört. Und ich bitte dich für die Bürger im Irak, so, die haben so lange Jahre schon echt eine schreckliche Situation da. Und ich bete einfach, dass sie den guten Kampf weiterkämpfen, dass sie sich gegen Unterdrückung und gegen Extremismus wehren und dass sie daran arbeiten, dass ihr Land friedlich wird. Und dass kranke Radikalität keinen Platz dort hat. Und ich bitte dich auch nochmal für uns alle hier, dass du unsere Herzen weiter bewegst auf deine Art und Weise. Ich danke dir, dass du uns in der guten Art und Weise dahin führst. So selbst wenn wir über irgendetwas wirklich traurig sind und mitleiden oder so, dass du uns nicht daran zerbrechen lässt, sondern dass du uns auch immer Mittel und Wege zeigst, wie wir damit umgehen können. Und ich bete, dass Leute, die irgendwie da so ein bisschen verhärtet sind, dass die wieder aufgeweicht werden. Und ich bete, dass Leute, die zu sehr darunter gelitten haben, dass die Trost finden. Danke, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende, dass du uns nie verlassen wirst und dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann, egal ob es Mord, Verfolgung oder geistliche Mächte sind. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, dass wir einfach da noch drin bleiben können und uns weiter darum sorgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in Zukunft öfter machen. Und schon wird mir der Strom abgedreht. Okay, ja, dann alles Gute, trinkt noch einen Kaffee und habt eine sehr gute und gesegnete Woche. Amen.